Hallo, hier ist Ursula Weitenfeld zum neuen Jahr mit den allerherzlichsten Grüßen und Wünschen und hier ist Tonspur Wissen.
So mit dem Ende der Neandertaler haben wir im Grunde eine Schwelle erreicht, wo Natur und Naturgewalten im Grunde nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Und was auch ganz laut wird, ist im Grunde so die Fähigkeit des Menschen, symbolisch zu denken. Das heißt also, dass das eine in das andere zu sehen.
Was können wir hoffen? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Sabine Gautzinski-Windhäuser.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen und auch im neuen Jahr machen wir weiter mit unserer Forschungsreise durch alle Fachgebiete. Und wir wollen nicht nur erfahren, woher wir kommen, wir wollen auch vom Wissen der Experten profitieren. Und wir sind super froh, wenn ihr dabei seid, wenn Sie dabei sind. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung und stellt eure Fragen. Die Mailadresse ist tonspur@rheinische-post.de. Heute geht es um das klassische Neujahrsthema, aber ein bisschen anders. Ja, es geht um Hoffnung und Zuversicht, aber ich wollte gerne wissen, seit wann Menschen überhaupt hoffen können. Ich habe immer gedacht, das müsste total früh in der Menschheitsgeschichte gewesen sein, weil man sich ja sonst zum Beispiel gar nicht auf die Suche nach ertragreichen Jagdgründen machen würde. Man muss ja hoffen. So ist es aber nicht. Der Mensch kann noch gar nicht so lange hoffen. Wie das passiert ist und warum, das erklärt mir jetzt Sabine Gautzinski-Windhäuser. Sie ist Professorin am Leibniz-Institut für Archäologie, leitet das Museum für menschliche Verhaltensevolution Monrepos und lehrt am Institut für Altertumswissenschaften der Universität Mainz. Ihr Spezialgebiet ist die Archäologie der Steinzeit. Hallo, Frau Gautzinski-Windhäuser.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Frau Gautzinski-Windhäuser, wir haben uns heute verabredet, weil wir über Hoffnung reden wollen. Und eigentlich wollen wir darüber reden, seit wann Menschen hoffen können. Und Sie sind Archäologin, Sie müssen es wissen. Seit wann hoffen wir?
Also die Frage, die ist natürlich so unmittelbar und so einfach nicht zu beantworten.
Und ich habe es befürchtet.
Ja, natürlich. Ich denke, wir müssen aber auch nochmal unterscheiden. Also, wenn wir über Hoffen reden, ist das letztendlich das Hoffen darauf, dass eines unserer unmittelbaren Bedürfnisse unmittelbar befriedigt wird. Oder, wenn wir über Hoffen reden, reden wir über ein umfassendes emotionales Konzept, das im Grunde Erwartungen an die Zukunft verknüpft ist. Und wenn wir Letzteres ins Auge fassen, dann vermuten wir Archäologen, dass an der Stelle, an der der Mensch beginnt, eine Welt jenseits der Sinneswahrnehmung zu denken, dass der Zeitpunkt ist, also wo Konzepte wie Hoffnung, an bestimmte Zukunftserwartungen, die vielleicht auch mit Schicksal verknüpft sind, also dass das so der Zeitpunkt ist, wann das im Grunde in die menschliche Welt kommt. Und da haben wir archäologische Funde, die uns belegen, wann das passiert, und das ist vor ungefähr 50.000 Jahren.
Da war es also noch kalt. Und warum fangen Menschen oder warum fangen Neandertaler dann an, sich mit Dingen zu beschäftigen, die jenseits von Essen, Trinken, Schlafen, sich fortpflanzen und die Sippe beschützen, liegen?
Ja, also Sie müssen sich vorstellen, dass die Ausformung der ökologischen Nische des Menschen seit 2 Millionen Jahren ein Prozess ist, der sozial austariert wird. Und das ist letztendlich ein Prozess, der, also in dem soziale Parameter immer wichtiger werden. Und mit dem Ende der Neandertaler haben wir im Grunde eine Schwelle erreicht, wo Natur und Naturgewalten im Grunde nur noch eine untergeordnete Rolle spielen und soziale Parameter die Variable werden, die den Menschen im Prinzip handeln lässt.
Das heißt, was sind soziale Parameter?
Das ist das soziale Miteinander. Das soziale Miteinander, wo das Individuum mit Mal sich zu erkennen gibt, wo Prestige mit Mal beginnt, eine Rolle zu spielen, wo soziale Vereinbarungen im archäologischen Nachweis sichtbar werden, beispielsweise wenn es um das Tragen von Traditionen geht. Und also es sind solche Dinge, die dann im archäologischen Nachweis immer lauter werden. Und was auch ganz laut wird, ist im Grunde so die Fähigkeit des Menschen, symbolisch zu denken. Das heißt also, dass das eine in das andere zu sehen. Und das ist etwas, was wir am Ende des Seins des Neandertaler sehen und was dann letztendlich, also wenn der anatomisch moderne Mensch nach Europa kommt, unmittelbar tatsächlich Fahrt aufnimmt und auch ganz schnell beginnt zu akzelerieren. Denn wenn man also einmal soziale Vereinbarungen getroffen hat, die letztendlich menschliches Wohl und Weh im Handeln bestimmen, können Sie sich vorstellen, dass das dann tatsächlich anfängt zu akzelerieren. Ne?
Und sich zu beschleunigen und sich auch überall zu verbreiten.
Und auch beginnt, Eigendynamiken zu entwickeln. Und wir wissen nicht genau, woran es liegt. Wir hatten ursprünglich vermutet, dass das demografische Zunahme ist, also dass es Bevölkerungswachstum ist, was dann letztendlich dazu führt, dass Menschen denken, dass sie Regeln und Regelwerke brauchen, um ihr soziales Miteinander zu organisieren. Aber es gibt verschiedene Modellierungen, die zeigen, dass das nicht notwendigerweise der Fall ist. Also wir wissen nicht, woran es liegt, aber wir sind ziemlich sicher, dass es intrinsische Faktoren sind, also dass es keine Faktoren sind, die also durch Klima, durch Umwelt oder was auch immer bestimmt werden, sondern sind wahrscheinlich soziale Dynamiken, die da spielen. Also auch letztendlich, also das ist ja so der Zeitpunkt, wenn auch so die ersten Konzepte im menschlichen Handeln sichtbar werden. Und also das sind wahrscheinlich soziale Parameter.
Was sind Konzepte, die sichtbar werden?
Man beispielsweise Vereinbarungen trifft, wie man sich zum Beispiel im Raum bewegt, wie man sich im Raum einrichtet oder wie man sich als Individuum zu erkennen gibt oder wie man Spiritualität denkt. Also alle diese Dinge, die nehmen da ihren Anfang und reißen seitdem auch nicht mehr ab.
Können Sie erzählen, wie man das als Archäologe findet? Also Sie sagen, das wird lauter, diese Zeichen werden lauter. Wie findet man denn ein lautes Zeichen dafür, dass Menschen auf einmal religiös werden oder an Übernatürliches glauben oder dass sie anfangen, eine Rollenverteilung in ihrer Gemeinschaft zu vereinbaren und zu verhandeln?
Also wenn Sie beispielsweise, also die großen französischen Höhlenheimlichtümer, die zeigen das ja sehr deutlich, oder auch Nachweise, wie wir sie mit dem Löwenmenschen aus Süddeutschland sehen. Ja, also dass letztendlich Dinge abgebildet werden, die es in Realita nicht gibt, die zeigen sehr, sehr deutlich, dass da etwas gedacht wird. Also dass da etwas ausgedacht wird. Und das ist also unmittelbar Niederschlag des Umstands, dass der Mensch tatsächlich beginnt, eine Welt jenseits der Sinneswahrnehmung zu denken.
Diese großen Höhlen sind in Südfrankreich. Das sind diese tollen Höhlenmalereien, die man anschauen kann. Was ist der Löwenmensch?
Der Löwenmensch, das ist eine Figur, eine Elfenbeinfigur, die Charakteristiken eines Menschen vereint mit Charakteristiken eines Löwen, also ein Tiermensch-Mischwesen.
Also in der Nähe von Ulm gefunden worden, oder?
Genau, ja. Ist weit über 30.000 Jahre alt, diese Figur. Und solche Tiermensch-Mischwesen kennen wir also auch aus anderen Höhlenzusammenhängen. Also auch als Wandmalereien. Ne? Also das ist nicht kein singulärer Nachweis, aber es ist ist eigentlich der beeindruckendste Nachweis, den wir haben.
Wenn man das sich vorstellt, dass Urmenschen zunächst mal eben sich beschäftigt haben mit Jagen, Essen und Umherziehen. Hat denn dieses Konzept, dass man auf etwas hofft, dass man übernatürliches denken kann überhaupt, hat das was mit Menschwerdung zu tun?
Also die Menschwerdung ist ja ein kontinuierlicher Prozess, der also parallel läuft mit unserer physischen Entwicklung. Also genauso wie sich unser Körper verwandelt, verändert, genauso verwandelt und verändert sich auch unser Verhalten. Und das sind Dinge, die kann man nicht getrennt sehen. Also sie können keine Schwelle. Also wir haben das in der Archäologie sehr lange getan, dass wir gesagt haben, also irgendwann muss ein kognitiver Status erreicht sein, der so einen Grenzwert markiert, wann wir denn letztendlich zum Menschen wurden. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das etwas ist, was nicht trägt. Und ich glaube nicht, dass wir tatsächlich also so einen Schwellenwert in der Archäologie mit einer Zahl belegen können, sondern das ist tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess, der über soziale Parameter gesteuert wird.
Und weiß man, was Menschen gehofft haben oder können Sie das vermuten an den Funden, die Sie machen?
Also was da tatsächlich Inhalt ist, also dieses Hoffens oder dieses, das können wir natürlich nicht sagen, können dem im Grunde keine Wertigkeit geben. Wir können im Grunde aus unseren Funden nur schließen, also wann ist der Mensch so aufgesetzt, dass er tatsächlich über alle Variablen verfügt, die mit dem Hoffen einhergehen.
Dann gucken wir doch einfach mal in diese Zeit vor 45.000 Jahren, um diesem Hoffen auch näher zu kommen. Was haben denn Menschen dann auf einmal gemacht, was sie vorher nicht gemacht haben?
Ich hatte es gerade schon angesprochen. Also das ist der Zeitpunkt, also wo das Individuum sich mit Mal zu erkennen gibt. Ja, also wo Menschen sich auch selber abbilden. Wo Menschen Schmuck tragen, Mode wird wichtig, Haartracht wird wichtig. Das sind alles Elemente, die wir vorher, da gibt es verschiedene Hinweise, dass das Elemente gewesen sind, die für den Neandertaler vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, die aber letztendlich wahrscheinlich so massiv nicht im Vordergrund gestanden haben, als dass er darüber hat Zeugnis ablegen müssen. Der Mensch beginnt außerdem, sich letztendlich in einer historischen Perspektive zu verorten. Das sehen wir mit mal an den Gräbern, die also ab der Zeit auch vor 30.000 Jahren beginnen, eine Rolle zu spielen. Dass der Mensch sich natürlich also in der Vergangenheit verortet, im Jetzt und in der Zukunft darüber, dass Grabbeigaben einem Toten beigegeben werden. Ja, also womit beginnt also so diese historische Perspektive oder diese historische Verortung des Individuums in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eine Variable wird. Das Einrichten im Raum, hatte ich auch schon bereits erwähnt, wird eine Variable, also die zunehmend an Gewicht gewinnt. Also wo man eben beschließt, dass es bestimmte Areale gibt, die nur für bestimmte Tätigkeiten Verwendung finden. Wir kennen einzelne Nachweise, an denen wir sehen, dass mit mal Privatheit eine Rolle spielt. Also wo es Bereiche, wo es Räume gibt, die also offenbar nicht mehr mit allen geteilt werden. Also das sind im Grunde kleine Dinge, die man im archäologischen Nachweis sieht. Aber nochmal, das sind im Grunde Dinge, die hier in Anfang nehmen und seitdem in der Menschheitsgeschichte nicht mehr abreißen. Und Dinge, die für uns heute immer noch wichtig sind, sicherlich nicht in der Bedeutung, in der Konnotation, in den Zusammenhängen und Kontextualisierung, wie sie in der Vergangenheit spielen, aber also und natürlich für uns heute mit neuen Werten auch belegt sind, aber es sind nichtsdestotrotz Dinge, die wir, also die in der Vergangenheit spielten und an die wir heute immer noch anknüpfen können. Also mit unserem modernen Wertekanon natürlich, aber wie gesagt, also das ist
nicht. Das hätte ich gerne ein bisschen genauer. Was ist das? Was sind diese Dinge, an die wir anknüpfen oder die uns seitdem prägen?
Wenn wir uns beispielsweise diese allerfrühesten Gräber anschauen, können Sie natürlich nicht davon ausgehen, dass der Wertekanon, der in der Vergangenheit diese Dinge auf den Weg bringt, der gleiche Wertekanon ist, der uns heute umtreibt. Ne, also auch und also das sind ja im Grunde Werte, die uns sehr, sehr stark im Heute emotional prägen. Und wir vermuten, dass das in der Vergangenheit völlig andere Dinge gewesen sind, die den Menschen umgetrieben haben oder die auch letztendlich Werte sind, die Menschen emotional anders verknüpft haben. Aber das sind letztendlich Dinge, da können wir gar keine Aussagen zu machen. Also wir versteigen uns nicht dazu zu sagen, dass das, was wir in der Vergangenheit sehen und das, was wir im Heute noch genauso machen, letztendlich irgendetwas ist, was miteinander zu tun hat. Das können wir gar nicht belegen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, dass sich das über die Jahrtausende auch, also wie sich das über die Jahrtausende auch verändert natürlich.
Also Menschen hoffen seit einigen 10.000 Jahren auf etwas, was ganz offensichtlich auch mit einer Generationenfolge zu tun hat. Hat das auch was damit zu tun? Sie haben eben gesagt, es hat so einen Zusammenhang mit örtlicher und räumlicher Verortung. Hat das was mit Sesshaftwerdung zu tun, dass man auf einmal eben auch darüber nachdenken kann, Vorräte anzulegen, möglicherweise irgendwann auch sowas wie nicht nur Jäger und Sammler zu sein, sondern auch Züchter und Bewirtschafter von Land?
Wenn Sie über die ersten Ackerbauern reden, muss man natürlich unmittelbar, dieses Prinzip Hoffnung mit guter Ernte und diesen Dingen übereinbringen. Aber das sind letztendlich Dinge, die spielen wesentlich früher als erst also mit Ackerbau und Viehzucht. Ne? Also wir sehen beispielsweise in warmzeitlichen Zusammenhängen, dass Neandertaler im Grunde ortsfest, standfest gewesen sind. Also etwas, was wir ursprünglich eigentlich erst für den Mesolithiker, also in der Zeit vor 10.000 Jahren vermutet haben, also mit dem Beginn des Holozäns. Aber das sind letztendlich Dinge, die wir wesentlich weiter in der Vergangenheit zurückverorten können. Und wir müssen uns auch also dieses Konzept von Jägersammler im Grunde nicht so vorstellen, wie wir das aus dem Heute kennen, also von rezenten Jäger- und Sammlerpopulationen. Also sind, glaube ich, dieses Jäger- und Sammlerkonzept für unsere Vorfahren in der Vergangenheit auch nochmal neu denken. Ja, also das sind im Grunde natürlich mobile Menschen gewesen, aber kommen im Grunde in großen Gruppen zusammenhängen, die also ganz, also als unmittelbare Fallback-Systeme. Und wenn wir beispielsweise ins Jungpaläolithikum gucken, da sehen wir, also dass diese Fallback-Systeme, also über Tausende von Kilometern über die eurasische Tundra gereicht haben.
Fallback-Systeme heißt, dass man bestimmte Orte immer wieder im Laufe eines Jahres oder eines Zyklus dann aufgesucht hat.
Ja, oder dass man weiß, dass es also Hunderte und Tausende von Kilometern entfernt Gruppen gibt, die genauso ticken wie man selber. Und wenn's eng wird, wenn's knapp wird, sind das im Grunde immer wieder, ist das so ein Zurückfallen, auf das man sich berufen kann, auf das man sich beziehen kann, tatsächlich dann, wenn's knapp wird und wenn's schwierig wird.
Ne? Was uns zu dem Punkt bringt, ob Hoffnung etwas ist, dass man für sich entwickelt. Es gibt ja, heute würde man sagen, es gibt optimistische Menschen, es gibt hoffnungsvolle Menschen, es gibt aber eben auch solche, die es nicht sind. Oder ob Hoffnung etwas ist, was gruppendynamische Prozesse beschreibt. Also sind es Gruppen, die hoffen lernen, oder sind es Einzelpersonen?
Es sind natürlich immer Einzelpersonen, natürlich. Das geht immer vom Individuum aus. Aber sie müssen natürlich einen Kontext haben, in dem das Individuum auch solche Dinge denken kann. Also von daher sind es natürlich Dynamiken, die über Gruppen unmittelbar gesteuert sind, das ist ja klar.
Und wenn wir sagen, es sind Dynamiken, die von Gruppen, die individuell sind, aber eben in Gruppen stattfinden, gibt es denn dann auch gleichzeitig sowas wie Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, also das Gegenteil davon, entsteht es auch?
Also das ist jetzt, also da muss ich jetzt anfangen zu spekulieren.
Da findet man nichts. Also man könnte nicht sagen, also Sie können sagen, da sehen wir, wie so eine Art Zukunftserwartung entsteht, wie vielleicht auch Zukunftsoptimismus entsteht, aber wir sehen nicht Gruppen oder wir finden nichts dazu, ob Menschen eben vielleicht auch irgendwann einfach verzweifelt sind.
Nee, also so weit können wir den archäologischen Nachweis nicht abstrahieren. Und dann werden Sie natürlich fragen, also warum können Sie das positiv und warum können Sie das nicht negativ denken?
Genau.
Wir denken das natürlich immer im Positiv, weil wir kommen ja im Grunde aus unsere Perspektive ist die Verhaltensevolution. Ja, das heißt im Grunde, dass es, wenn solche Parameter auf den Weg kommen, dann gehen wir davon aus, dass das Dinge gewesen sind, die einen unmittelbaren Vorteil gebracht haben oder zumindest mal nicht gestört haben. Ja, und dass es letztendlich bestimmte Vorteile oder vielleicht auch einen emotionalen Kontext gibt, also warum Menschen das dann weitergetragen haben. Und deswegen sind natürlich, also wenn wir sowas im archäologischen Nachweis beobachten, ist das bei uns immer natürlich in irgendeiner Weise positiv konnotiert.
Kann man was sagen, wie über welchen Zeitraum sich dieses Hoffen erstreckt hat? War das so eine Saison, eine Jagdsaison, eine Generation?
Also wir können natürlich immer nur den Kontext angucken, in dem wir solche Sachen vermuten. Und wenn sie über Dauer von Hoffen oder also wenn Sie darüber reden, also wie groß war denn das, dann können wir natürlich das nur.
Wie groß war der Horizont?
Ja, oder also wie groß war dieses Ding, was da Hoffnung heißt? Also wie viel Raum hat das eingenommen? Können wir das natürlich immer nur über die beantworten, über die Dauer, in denen wir solche Kontexte sehen. Ne? Und das sind natürlich, also das sind schon also einige tausend Jahre, in denen wir also solche Kontexte zurückverfolgen können. Ne?
Sie haben eben davor gewarnt, zu viel zu denken, dass dieses Anfangen von Hoffen uns bis heute und unsere Idee von Hoffnung, hoffnungsvollem Leben bis heute prägt. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen würden, das ist aber trotzdem etwas, das ist eine Konstante, das ist das Menschliche, was sich damals entwickelt hat, was uns bis heute beschäftigt oder was unser Hoffen zumindest in irgendeiner Form auch rahmt?
Also wir hatten gerade über diese Welt jenseits der Sinneswahrnehmung gesprochen. Und was dann natürlich beginnt, ist, dass der Mensch ja letztendlich spirituell wird. Und wie er diese Spiritualität ausdekliniert, ist natürlich ungeheuer variabel. Aber ich denke, jeder von uns ist also auch im Heute, in der einen oder also ganz unabhängig von Religion. Religion ist etwas, was sehr, sehr viel später erst kommt in der Menschheitsgeschichte. Das passiert im Grunde dann, wenn wir so diese vertikalen oder horizontalen Strukturierungen in Gruppen beginnen zu sehen. Das spielt in dieser Zeit, über die wir jetzt reden, noch lange nicht. Aber genau, also vertikale oder horizontale Hierarchien in Gruppen. Ne? Das ist dann, wenn im Grunde, also wenn wir vermuten, dass dann im Grunde Religion beginnt. Aber letztendlich sind wir seit 50.000 Jahren spirituelle Wesen immer noch. Und das ist das, was uns Menschen auszeichnet und uns Menschen begleitet. Und diese Spiritualität, das ist natürlich immer etwas, was man zusammen auch mit Hoffnung denkt.
Und wenn man jetzt den Jahreswechsel anschaut, war das auch immer etwas, die kürzesten Tage des Jahres, die längsten Nächte, wo man angefangen hat, irgendwie besinnlich zu werden?
Ja, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also da müssen Sie unsere Bronzezeit-Spezialisten fragen mit Ihren Himmelszeiten.
Wie schade. Und dann letzte Frage. Dieses, also wenn man sagt, es ist eben auch das Bedürfnis, seine Toten zu beerdigen, seine Toten irgendwie zu ehren und denen irgendwie einen Weg in eine wie auch immer geartete Zukunft zu bahnen, trifft es auch und heißt es auch, dass man in der eigenen Familie, was den eigenen Nachwuchs angeht, dann eben auch anfängt, sozusagen in Generationen zu denken und dem Sohn den Speer mitgeben will, mit dem man selber den Elefanten erlegt hat? Oder ist das auch unabhängig davon, dass man eben so in Sippenfolgen, in Generationsfolgen denkt?
Also das ist etwas, was wir auch erst sehr viel später sehen. Also das fängt an im Grunde ab, also in der Zeit vor 10.000 Jahren eine Rolle zu spielen. Also dann, wenn der Mensch tatsächlich beginnt, Natur in Wert zu setzen. Dann sehen wir im Grunde oder vermuten wir diese Familiengefüge. Das ist etwas, das spielt vor 50.000 Jahren wahrscheinlich noch, also eine sehr, sehr nach- und untergeordnete Rolle.
Vielen Dank, Frau Gotzinski.
Gerne, Frau Weidenfeld.
Und euch, Ihnen auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche machen wir weiter mit wieder einem klassischen Januar-Thema, Abnehmen und die Frage, wer eigentlich abnehmen kann und wem es aus genetischen Gründen besonders schwerfällt abzunehmen. Bis dahin, herzliche Grüße, Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.